Gartenradio. Mitten im Grünen.
Keine Blume stirbt schöner. Das hat der berühmte Staudenzüchter und Gartenphilosoph Karl Förster mal über die Hortensie gesagt. Und er hat recht, selbst im Verblühen erinnern die Blüten ja an filigrane Origami-Kunstwerke in Karamell, in Rosa, in Beige. Kein Wunder, dass sie in China den Namen Acht-Göttinnen-Strauch tragen. Hortensien gehören hier bei uns auch zu den beliebtesten Pflanzen im Garten und im Kübel. Aber eine Zeit lang hieß es, dass wir den Traum von üppigen Hortensien in trockenen, heißen Sommern so langsam begraben müssen, denn sie brauchen einfach zu viel Wasser und kommen mit der Sonneneinstrahlung auch nicht so klar. Aber es geht doch. Mit Hilfe geschickter Sortenauswahl, mit dem richtigen Standort und Pflege können wir uns auch weiterhin an Hortensien freuen. Welche Hortensie wohin passt, wie ich erkenne, dass es ihr nicht gut geht, wie ich sie durch den Schnitt unterstützen kann und aus welcher Hortensie ich sogar einen süßen Tee brühen kann, all das erfahren wir heute von Jannik Weber, Gärtner hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Jannik.
Hallo Heike.
Wir stehen jetzt mitten hier zwischen eurer riesigen Hortensienauswahl und ich finde eigentlich, dieses Jahr war gar nicht so schlecht. Ich sehe überall üppige Hortensien. Ja,
dieses Jahr war wirklich sehr vorteilhaft für die meisten Pflanzen, also auch gerade für die Hortensien. Es war ja kein extrem heißer Sommer bei uns gewesen, also hier in Köln zumindest nicht. Deswegen, das war eigentlich für die Hortensien, war es keine so schlechte Zeit.
Und auf der anderen Seite habe ich selber auch schon erlebt, dass ich zwei Hortensien ausbuddeln musste. Die haben es einfach nicht geschafft.
Also die Hortensie wird nicht die Gewinnerin des Klimawandels sein, so viel ist schon mal klar. Aber man sollte sie nicht abschreiben, das auf jeden Fall auch nicht. Zum einen, weil es natürlich eine wunderschöne Pflanze ist, die gerade jetzt über Sommer, Herbst hin eigentlich den Garten nur bereichern kann. Egal, ob das die Bauernhortensien sind, die Tellerhortensien, die Schneeballhortensien, die Rispenhortensien, die Kletterhortensien, so viele gibt es ja. Aber man muss eben vielleicht das ein oder andere bedenken und wenn man, wie du, einen Sandboden hat, dann ist das vielleicht nicht die allererste Wahl, die Hortensie, zumindest nicht die Bauernhortensie.
Wenn man jetzt hier einfach so drüber guckt, da sieht man ja schon ganz, ganz viele Unterschiede. Also so eine magentafarbene Ballhortensie oder eine rosa Tellerhortensie. Da hinten stehen Rispenhortensien. Gibt es denn eine Hortensienart, die besser für den Klimawandel geeignet ist?
Ja, die Rispenhortensien, die sind deutlich besser geeignet als hier die Bauernhortensien. Hydrangea macrophylla. Die werden besser durch den Klimawandel kommen, auch durch die trockenen Sommer. Das ist die, die wir am ehesten empfehlen für schwierige Standorte.
Warum? Was kann die denn besser?
Die verträgt viel mehr Sonne. Die steht natürlich jetzt bei uns hier in der Schattenhalle, weil wir oft Ware bekommen, die aus einem schattierten Gewächshaus kommt. Aber wenn wir im Frühjahr diese alte Ware, die wir über Winter hier haben, die stellen wir dann im Frühjahr in die Sonne. Und wenn die im Frühjahr dann neue Blätter bekommt und dann am sonnigen Standort steht, dann ist sie viel angepasster. Die Rispenhortensie wird die sein, die am besten wirklich in die wärmere, heißere, trockenere Jahreszeit kommt.
Also das ist ja schon mal eine Empfehlung. Ich habe jetzt natürlich im Vorfeld auch ein bisschen recherchiert. Wie kriegt man die Hortensien, die das Hydro, das Wasser ja schon im Namen haben, besser hin? Und da gab es die Empfehlung, Leute, nehmt alte Sorten.
Ja, genau. Alte, bewährte Sorten, beziehungsweise Sorten, die sich wirklich schon seit ein paar Jahren bewährt haben. Da gibt es natürlich bei den Rispenhortensien den Klassiker schlechthin, die Limelight. Das ist eine große, auffällige weiße Blüte. Die ist jetzt noch grünlich, weil die in Knospe ist. Aber die haben dann sehr schöne, große, auffällige Blüten, die leider steril sind. Aber das ist eine Sorte, die man immer empfehlen könnte. Und dann haben wir hier eine Sorte, die rötlich wird. Das ist die Kent's Red. Die kann man auch empfehlen. Die haben wir in unseren Musterbepflanzungen. Und das ist auch eine teilgefüllte nur. Die hat diese Hochblätter, die die Leute ja so schön lieben. Aber dafür hat sie eben auch die ungefüllten Blüten, die die Insekten toll finden. Die hat sich bewährt wirklich bei uns für den trockenen, sonnigen Standort. Die werden wir immer empfehlen.
Und die ist wirklich besonders malerisch. Die hat rote Stängel, grüne Blätter und dann diese weißlich-grünen Blütenstände. Sieht wirklich toll aus.
Und im Herbst wird die dann nochmal richtig kräftig pink-rot. Ein Teil der Rispenhortensien, die bekommen ja eine wunderschöne Herbstfärbung. Das heißt, die Blüte färbt sich dann wirklich in so einem Pink-Magenta-Ton. Das kann nochmal ein Highlight sein. Das ist das, was der Karl Förster meinte mit dem Verblühen, wunderschön.
Aber wenn ich jetzt in der Gärtnerei stehe, wie kriege ich denn raus, ob das jetzt eine alte Sorte ist? Wir können ja auch mal gucken, bei den Ballhortensien, bei den Bauernhortensien, bei den Tellerhortensien, die sind ja auch alle wunderschön. Woher weiß ich denn, das ist jetzt eine alte Sorte, die ist vielleicht ein bisschen robuster?
Ja, also bei den Bauernhortensien muss man leider sagen, da werden keine alten Sorten angeboten. Da muss man ein Stück weit selber ausprobieren. Was wir aber auch festgestellt haben, ist, dass nicht die ballförmigen Bauernhortensien, sondern die tellerförmigen Bauernhortensien viel, viel, viel widerstandsfähiger sind. Weil diese große offene Blüte, die ist eben viel anfälliger für Trockenheit, die Pflanze verdunstet viel mehr. Wir haben hier vorne eine sehr schöne blaue Tellerhortensie stehen und daneben diese rosafarbene. Und die kommen viel besser mit dieser Hitze auch. Und es waren ja auch ein paar Tage jetzt hier in Köln im August und Juli war es ja wirklich heiß gewesen. Und da hat man gesehen, diese sehr stark gefüllten Weißen vor allen Dingen, die da hinten stehen, die haben so Verbrennungen an den Blüten und an den Blättern. Und bei den Tellerhortensien war das überhaupt kein Thema gewesen. Die sind da sehr gut durchgekommen. Wir haben natürlich hier dann noch die verschiedenen Rispenhortensien. Da hinten ist die Annabelle, das ist eine Schneeballhortensie. Die habe ich bei mir selber im Garten auch ausprobiert. Völlig freistehend habe ich die jetzt den ganzen Sommer kein einziges Mal gegossen. Die haben diese wunderschönen, riesigen Blüten und kein einziges Mal. Dieses Jahr und auch letztes Jahr und vorletztes Jahr habe ich die wenig bis gar nicht gegossen und trotzdem kamen sie durch die Hitze sehr gut durch. Die Blüte ist ein bisschen schneller verblüht, wenn die sehr sonnig stehen. Im Schattenbereich hält die etwas länger. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Wo ich immer wirklich den Kunden sagen würde, nehmen Sie einen halbschattigen bis schattigen Platz, sind wirklich klassische Bauernhortensien. Die mit den großen, runden, farbigen Blüten. Es gibt ja so neue Züchtungen, Magical oder Viva Fiore. Aber da ist leider die Züchtung, wird nicht in Richtung Widerstandsfähigkeit gezüchtet, sondern es wird leider nur in Richtung Blütengröße immer gezüchtet. Blütenfarbe, Blütengröße, Art, wie die verblühen. Da sind eigentlich die Züchter bei den Hortensien sind eigentlich mal am Zuge zu sagen, wir möchten mal Hortensien haben, die auch sonniger stehen könnten, die eben weniger Wasser brauchen, dafür vielleicht auch kleinere Blüten hätten. Aber der Weg der Züchtung ist ja oft, es muss immer größer werden, es muss farbiger werden, es muss länger blühen, es muss auffälliger sein. Und das ist leider kein guter Zug in der Züchtung.
Hier bei diesen Magical habe ich auch gesehen, die werden halt beworben damit, dass die sich viel später verfärben, wenn sie verblühen.
Oder besonders verfärben. Und die Blüte selber hat eine sehr schöne Stabilität auch. Also das finden die Floristinnen bei uns ganz toll, weil die auch nicht so in sich eintrocknet, wie hier zum Beispiel die Viva Fiore, die wird im Verblühen, sieht jetzt nicht so toll aus. Aber diese Magical oder hinter uns sind die Royal Collection, die sind in der Blüte sehr schön fest und stabil und auch im Verblühen haben die eine tolle Farbe auch noch. Also die werden nicht braun, schmutzig braun, sondern die bekommen einen tollen Rotton oder einen Orangeton.
Aber würde ich jetzt vermuten, die sind jetzt mehr was für den Kübel und nicht für einen Standort im Garten, wo sie jahrelang,
wo sie leiden würden. Die meisten Leute würden die in den Kübel pflanzen, auf die Terrasse setzen und dann nach 3-4 Jahren wahrscheinlich wird die im Kübel dann auch nicht mehr schöner werden, weil der Kübel zu klein ist. Aber man könnte sie auch in den Garten setzen. Das Problem ist aber bei diesen neueren Züchtungen, dass die sehr anspruchsvoll sind. Die möchten wirklich nicht unter Nährstoffmangel, Wassermangel, zu durchlässigem Boden leiden, weil diese Hortensie ist ja eigentlich eine Waldpflanze, gerade die Makrophylla, die gerne am Waldrand stehen würde und keine trockenen Füße hat.
Okay, da muss ich mich als erstes mal entscheiden, will ich eine Hortensie, die keinen Ärger macht, die keinen Aufwand hat, oder bin ich ein Hortensienliebhaber, Liebhaberin, die sagt, ist mir egal.
Ich investiere Zeit und Mühe und Arbeit und sorge dafür, dass die immer glücklich ist und wunderschön dann bleibt. Ja, das muss man abwägen. Also wenn man jetzt einen richtigen Garten hat und nicht nur eine Terrasse hat, dann würde ich natürlich immer eigentlich die Annabelle und die Rispenhortensie empfehlen. Für einen leicht halbschattigen Bereich, dafür ist das perfekt. Diese Bauernhortensien, die würde ich pflanzen, wenn ich jetzt so einen kleinen Waldbereich hätte oder wenn ich in der Nähe von einem Wald wohnen würde, der dann in den Garten sehr stark schattiert. Aber man müsste eben wirklich darauf achten, die sind am schönsten, wenn man die wirklich jeden Tag, wenn man da den Pendelregner reinstellt und dann im Sommer fast jeden Tag beregnen müsste.
Und du hast schon ein paar Mal den Standort erwähnt. Da gibt es ja auch die Empfehlung, pflanzt die Hortensie immer da, wo sie auch am Heimatstandort stehen würde. So, jetzt kommen aber einige aus Asien, aus Amerika. Was mache ich denn da?
Ja, ein bisschen recherchieren oder fragen, das geht. Aber das ist eben hier zum Beispiel die Makrophylla, die kommt eben aus Asien. Die Bauernhortensie kommt eben aus den chinesischen Wäldern, die Wildform. Viel kleinere Blüte, viel weniger opulent. Nee, das ist eine Ostasiatin, die Bauernhortensie, die Rispenhortensien und die Schneeballhortensien. Das sind Amerikaner.
Okay, was denn der große Unterschied dann nachher im Standort zwischen den Asiaten und den Amerikanern?
Die sind eben klassische Waldsachen, die aus Asien und die Rispenhortensien und die Annabelle, das sind eben Waldrand- bzw. lichte Baumbereiche kommende Pflanzen.
Und was ich jetzt auch im Vorfeld mitbekommen habe, das ist ja fast schon ein bisschen rührend, eine Hortensie ist nicht gern allein.
Ja, genau. Naja, sie wirken auch ein bisschen deplatziert, wenn sie nicht gut kombiniert sind. Also es sei denn, man redet über so einen Kübel auf der Terrasse, aber selbst dann würde ich dem noch was beistellen. Aber eine Hortensie ist natürlich schöner, wenn sie unterpflanzt ist. Und ich habe die bei mir kombiniert zum Beispiel mit Phlox, also mit Flammenblumen, Phlox paniculata. Den habe ich so drumherum gesetzt, in Pink, in Blau, in Violett. Und das ist eine sehr schöne Kombination zu den Schneeballhortensien. Das stützt die ganze Sache auch noch, weil die ja gerne mal überkippen bei diesen großen Blüten. Und das lässt auch den Fußbereich schattieren von den Hortensien. Und man guckt nicht so in den unteren Bereich rein, der ja nicht so attraktiv ist bei den Hortensien. Das alles an Blüten spielt sich ja immer nur oben ab. Und unten sind die einfach nur Stöcke, Stöcke mit Blättern. Das ist das Wichtige bei den Annabelle, dass man die gut mit fast gleich hohen Sachen kombiniert, dass sie wirklich in sich stabil bleiben. Bei den Rispenhortensien würde ich empfehlen, zum Beispiel Gräser oder mittelhohe Sachen dazu kombinieren. Ich habe auch schon Rispenhortensien kombiniert mit Lavendel gesehen. Das war keine schlechte Kombination. Das war natürlich, der Lavendel hat ein bisschen gelitten im Winter, weil der doch ein bisschen zu nass stand. Die Hortensie war aber ganz glücklich im Winter, hat aber wahrscheinlich dem Lavendel gut das Wasser weggenommen auch. Und dadurch ist der gut durch den Winter gekommen. Ansonsten würde ich zu Rispenhortensien würde ich zum Beispiel mittelhohe Rosen kombinieren, die vielleicht so kniehoch sind, je nachdem wie hoch die Rispenhortensie wird. Also wenn das eine mittelhohe Sorte ist, die so 1,20 Meter hoch wird, dann hätte ich zum Beispiel überlegt, ob man da Astern dazu kombiniert oder kleinere Gräser oder Sporenblumen zum Beispiel, die jetzt auch schon sehr schön früh im Jahr blühen. Da würde ich nämlich darauf achten, dass man, weil Hortensien ja wirklich im Frühjahr nicht die Highlights sind. Wenn man da im Januar, Februar drauf schaut, die Annabelle werden abgeschnitten, die Rispenhortensien werden ja stark abgeschnitten und die Bauernhortensie sieht auch von unten her völlig langweilig und kahl aus. Und wenn man dazu Zwiebelpflanzen kombiniert, also Schneeglöckchen, Tulpen, Osterglocken und für den Sommer zum Beispiel Astern, Sonnenhut zum Beispiel, dann ist das keine so falsche Kombination, weil das für die Pflanze auch ein Gewinn ist, dass sie im Fußbereich schattiert ist und optisch ist es auch noch ein Gewinn.
Wie sieht es aus mit Anemonen als Partner?
Ja, wenn man jetzt wirklich diese Bauernhortensien hat mit den großen Blüten, die ja möglichst viel Schatten haben sollten, dann könnte man Anemonen dazu kombinieren oder was wir zum Beispiel hier vorne, diese wunderschönen bepflanzten Kübel, und da ist zum Beispiel ein Kerzenknöterich, Bistorta amplexicaulis mit diesen wunderschönen roten, die Sorte heißt Orange Field, rot-orangefarbenen Blüten, das kann man dazu kombinieren oder dieses Hakonechloa Berggras oder eben die Anemonen, die da auch noch auf dem Tisch stehen.
Dann hast du schon das Gießen erwähnt und da habe ich auch den Spruch jetzt schon gehört, Schneiden ist wichtiger als Gießen. Deutet ja darauf hin, dass der Schnitt bei Hortensien generell wichtig ist.
Ja, also das ist ja eine der Grundfragen oft, wie muss ich eine Hortensie schneiden, weil es leider nicht pauschal für alle gleich ist. Die Annabelle, das ist also die Schneeballhortensie, Hydrangea arborescens, die wird nämlich sehr, sehr stark zurückgeschnitten. Die treibt jedes Jahr eigentlich wie sogar aus dem Boden neu aus. Die erobert gerne eine Fläche über ihre Wurzelausläufer und deswegen kann man die gut zurückschneiden. Die bildet an den Trieben, die sie im Februar, März, April, Mai, Juni, Juli bildet. Dann blüht sie dann im Juni, Juli an den neuen Trieben.
Ist das dann eher eine Staude als ein Gehölz?
Ja, könnte man in Richtung Staude denken, aber sie verholzt ja sehr stark. Und es gibt ja Kollegen, die schneiden die wenig zurück. Ich bin ja ein Freund davon, ich mache da mutigen Schnitt, knapp über dem Boden, vielleicht Daumen hoch, schneide ich die über dem Boden ab. Aber es gibt Kollegen, die schneiden die wenig, die lassen die alten Hölzer stehen und an denen würde die auch wieder blühen, weil sie da nämlich dann auch wieder neue Triebe bildet. Aber ich habe bei mir festgestellt, dass die Blüte kleiner ist, wenn die aus dem alten Holz so stark wieder ausschlagen, weil die dann sich in vielen einzelnen Trieben vertut. Wenn sie aber mit einem kräftigen Trieb, Einzeltrieb aus dem Boden kommt, dann hat sie extra große Blüten. Und das finde ich natürlich, das ist ja das Besondere bei der Schneeballhortensie, dass sie diese extrem großen Blüten hat und diese auffällige Optik hat, Blüte an Blüte.
Also Annabelle, Schneeball, Hortensie raspelst du unten ganz kurz ab. Wie ist es mit der Rispenhortensie?
Mit der Rispenhortensie ist es so, man schneidet die sehr, sehr mutig, sehr, sehr tief. Das heißt, von der Gesamthöhe mindestens 80-90% zurückzunehmen und im Frühjahr dann abzuschneiden. Und ich sage ja immer, nur im Frühling schneiden, immer wenn der Frost abklingt, dann seien Sie mutig und dann schneiden Sie. Dann schneiden Sie Ihre Hortensien, dann schneiden Sie Ihre Rosen, dann schneiden Sie Ihren Lavendel. Aber wirklich viel schneiden, weil wenn Sie wenig schneiden und immer nur hier oben absäbeln, dann kommen hier wenig Blätter im unteren Drittel. Knapp unterhalb der Schnittstelle verzweigt die sich erst und Sie möchten ja, dass die eigentlich von hier unten schon dicht ist und füllig ist und wie so ein dicker, runder, kleiner Strauch aussieht. Deswegen Rispenhortensien, egal welche Sorte das ist, ob das Limelight ist oder Matterhorn oder Kent's Red oder Candlelight oder wie die Sorte alle heißen, richtig mutig schneiden im März.
Okay, und die Bauernhortensien, Tellerhortensien?
Die haben halt leider das Manko, dass sie am alten Holz dieses Jahr sogar schon die Blüten gebildet haben. Das heißt, man lässt die auch am besten über Winter stehen, schneidet die auch erst im März. Und dann schneidet man knapp unterhalb der alten vertrockneten Blüte, schneidet man an so einer Blattachse die Blüte ab. Dann kommen aus den Blattachsen wieder neue Blüten. Manchmal bildet die Pflanze, so wie diese hier, im Laufe des Sommers schon wieder neue Triebe. An denen wird die dieses Jahr nicht blühen, aber an denen wird die nächstes Jahr eine sehr, sehr schöne, kräftige Blüte bilden. Was man aber auch mal machen sollte, ist, dass man eine Hortensie alle 4, alle 5, vielleicht auch alle 6 Jahre mal richtig mutig schneidet im Frühjahr. Das heißt, man nimmt wirklich alles zurück, was im Frühjahr an Hölzern noch dasteht, schneidet das so etwa 10 bis 15, vielleicht auch 20 Zentimeter über dem Boden ab. Und dann hat man zwar in dem Jahr gar keine Blüten, aber man hat sehr, sehr viele kräftige, frische, gesunde Triebe. Da kommt wieder Luft und Licht in die Pflanze hinein. Und man stellt dann fest, in dem Jahr darauf hat man eigentlich noch mehr schönere Blüten, als man vorher hatte.
Und wenn wir jetzt mal gucken, das sind ja alles Hortensien, die ich mir neu anschaffe. Aber wenn ich jetzt welche habe, vielleicht stehen die schon 5 oder 10 Jahre bei mir im Garten. Kann ich die noch versetzen, vielleicht irgendwo hin, wo ein bisschen mehr lichter Schatten ist? Und wenn ja, wie mache ich das?
Das könnte man machen. Ich würde die, wenn ich sie umsetzen möchte, dann wirklich im Frühjahr mutig zurückschneiden auf diese 10 bis 15 Zentimeter oder noch stärker. Möglichst dann rundherum den Ballen abstechen. Je größer, desto besser, desto gesünder wird auch die Pflanze wieder an einem neuen Standort sich aufbauen wieder. Und man sollte es eben im März machen. Wenn die ganzen, egal welche Hortensie, keine Blätter hat, dann pflanze ich um, was aber auch für jeden anderen Strauch gilt.
Und dann gibt es ja sogar extra Hortensienerde, die man kaufen kann. Würde sich das dann lohnen, wenn ich der was Gutes tun will? Ja. Ich setze so ein altes Schätzchen um, dass ja. Ich der die auch ein bisschen mit Hortensienerde belohne, ja. Oder brauche ich das nicht?
Es kommt ein bisschen darauf an, was das für eine Hortensie ist. Es müsste nicht zwingend Hortensienerde sein. Die Annabelle oder die Rispenhortensien, die sind jetzt nicht so zwingend auf diesen sauren Boden angewiesen. Hier diese Tellerhortensie in Blau oder die rundblütige Bauernhortensie in Blau, die brauchen diesen sauren Boden, weil die Blütenfarbe vom pH-Wert im Boden abhängt. Wenn ich jetzt eine blaue erhalten möchte oder eine rosa eine blau werden lassen möchte, dann würde ich immer Rhododendronerde verwenden, was ähnlich ist wie eine Hortensienerde. Es geht letztlich darum, ist das Substrat sauer oder ist es eher neutral oder sogar alkalisch.
Wenn ich die jetzt in die Vase stellen möchte, welche kann ich denn wann schneiden, damit die möglichst lange halten?
Ja, also Hortensien sollten komplett aufgeblüht sein. Welche wirklich gut in der Vase funktionieren, sind diese ballförmigen Bauernhortensien. Wir haben bei uns festgestellt, dass eben hier diese Forever and Ever eine tolle Stabilität in der Vase hat.
Heißt ja auch schon Forever and Ever.
Ja, ja, weil die nicht. Das ist vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs, das ist nochmal eine Besonderheit bei den Bauernhortensien. Das ist eine Züchtung, die bildet im Laufe des Sommers, das sieht man hier, die hat relativ viele grüne Triebe plötzlich zwischen den offenen Blüten, bildet nochmal neue Knospen. Das heißt, die bildet in dem Jahr sogar, selbst wenn man die stark zurückgeschnitten hat, bildet die trotzdem Blüten. Wir empfehlen die wirklich für Leute, die verarbeiten möchten, die Blüten, aber die eben auch eine lange Blütezeit haben möchten. Die kann man empfehlen. Was nicht so gut in der Vase hält, sind die Rispenhortensien. Die rieseln relativ schnell, zum Trocknen sind die nicht ganz perfekt. Und auch die Schneeballhortensie ist keine besonders gut funktioniert. Also die zum Trocknen sind wirklich nur die Bauernhortensien.
Okay, die sind halt ein bisschen komplizierter in der Haltung, haben wir schon gesagt. Die brauchen mehr Wasser und mehr Aufmerksamkeit. Dafür danken sie es aber mit einer üppigen Blüte. Also muss man halt gucken, was man gerne hätte.
Man muss ein bisschen abwägen zwischen den Dingen, die man möchte. Und wenn man vielleicht im Garten 2, 3 Sachen hat, die ein bisschen wasserbedürftiger sind und dafür der Rest dann ohne große Probleme durchkommt, dann finde ich es auch legitim, sich über so eine wunderschöne Bauernhütte, die dann wirklich ein Highlight ist, bis in den Herbst hinein zu freuen, dann ist das auch völlig okay.
Was wir noch gar nicht besprochen haben, Kletterhortensie, ja. Wie fühlt die sich im Klimawandel?
Bei uns vor dem Café haben wir welche ausgepflanzt. Sagen wir mal, die Hälfte des Tages stehen die bestimmt in der Sonne. Da kann man erkennen, es ist jetzt nicht der ideale Platz dafür. Das, was da so gelb, leider gelb, an der Wand steht.
Ja, die sieht nicht glücklich aus.
Sie sieht nicht glücklich aus. Sie hat wunderschön geblüht, das muss man sagen. Aber sie sieht ein bisschen hungrig aus. Hat ganz gelbe Blätter.
Anämisch, hätte ich gesagt.
Genau, jetzt, ein bisschen verhungert. Genau, ja. Aber sie hat wunderschön geblüht. Und man sieht, sie bildet jetzt schon nach und nach die Triebe, die an der Wand klettern möchten, an dieser einfachen glatten Betonwand. Das funktioniert sehr gut auch. Aber sie leiden ein bisschen unter der Sonne und sie leiden unter Nährstoffmangel. Das ist also eine Pflanze, die sehr hungrig ist. Einfach die müsste man mal düngen. Das Problem ist halt, dass wir jetzt wenig bis gar nicht düngen wollen, weil die soll ja eigentlich ein bisschen zur Ruhe kommen. Die soll jetzt nicht noch einen Schub machen und viel Energie investieren. Die wird in vier Wochen, spätestens 5 Wochen, wird die Blätter verlieren und dann sieht man auch gar nicht mehr, dass sie ein bisschen hungrig war.
Aber das heißt, die ist, auch wenn sie an einem nicht optimalen Standort steht, relativ kummerresistent.
Ja, genau. Wenn man sie mal düngen würde und wir gießen die jetzt auch nicht übermäßig, die wird nicht jeden Tag gegossen, die wird vielleicht einmal die Woche gegossen und auch nicht übermäßig, da kommt die mit klar.
Also das heißt, Klimawandel, Trockenheit ist jetzt nicht so ein Problem.
Nein, das sehe ich nicht wirklich bei der, dass sie da groß dramatisch mit drunter leiden würde. Und das ist ja auch eine tolle Insektenweide, das kommt auch noch dazu. Sie wächst nur langsam, das muss man einplanen. Kletterhortensien sind die ersten 5 Jahre, denkt man, da passiert gar nichts. Und ab dem 5., 6. Jahr, dann fangen die langsam an, ein bisschen Tempo zu machen und entwickeln sich so ein bisschen wie ein Efeu, was dann an der Wand selber haftet. Und nach möchten wir hier diese komplette Wand, die soll eigentlich mal eine grüne Wand werden.
Insektenfreundlich sind die Hortensien zum Teil?
Zum Teil. Also hier kann man, da sind nämlich auch Rispenhortensien Limelight vor uns. Und man sieht eben, diese Blüte ist jetzt zwar sehr schön im Verblühen, die hat wirklich eine tolle, dicke Blüte, die auch so ein bisschen leicht rosa wird. Aber da ist nichts zu holen für die Insekten. Kein Insekt schafft es hier, mitten in die Blüte reinzufliegen und da diese kleinen, versteckten Blütchen zu finden, wo noch Honig wäre. Weil diese sterilen Blüten außen das alles so stark verdecken. Wenn man wirklich was für Insekten machen möchte, dann gibt es ja eben ungefüllte Rispenhortensien, dann gibt es diese Tellerhortensien bei den Bauernhortensien, die insektenfreundlich sind. Dann gibt es natürlich noch eine Eichblatthortensie, eine Samthortensie.
So, und als letztes haben wir jetzt noch das Thema Tee aus Hortensienblättern, Amatscha. Was ist das denn für eine Hortensie?
Das ist eine Hydrangea Macrophylla variegata thunbergii, also ist benannt nach dem Herrn Thunberg. Und die Japaner, die probieren ja viel mehr Dinge aus, also haben sie wohl irgendwann mal diese Hortensie zu Tee gemacht, das heißt die Blätter getrocknet, fermentiert, aufgebrüht und haben festgestellt, dass das doch sehr aromatisch ist, sehr süß per se schon mal, weil es einen zuckerähnlichen Stoff enthält, Phyllodulzin und Tannine. Tannine sind ja im Tee allgemein drin, aber dieses Phyllodulzin ist ein sehr süßer Stoff, also vielleicht vergleichbar mit diesem Stevia, das ist ja auch viel süßer als Zucker. Und da stellt man fest, dass eben in dieser Hydrangea Macrophylla variegata thunbergii eben auch ein Zuckerstoff drin ist. Das heißt, den Tee braucht man noch nicht mal mehr süßen, wenn man den aufbrüht. Allerdings habe ich sie bei uns im Verkauf noch nie gesehen.
Das wollte ich gerade fragen. Gibt es die hier?
Nein, das wird wahrscheinlich etwas sein, was man eher im Botanischen Garten findet, wenn überhaupt. Bei uns im Botanischen Garten ist mir die noch nie über den Weg gelaufen.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Janek Weber, Gärtner hier in der Alexianer Klostergärtnerei in Köln, für deine Tipps zum Umgang mit den wunderbaren Hortensien. Und wie immer sage ich auch ganz herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Abonnieren und Weitersagen. Und wie immer gibt es auch ein paar Bilder auf der Seite auf Gartenradio FM. Und wenn Sie sagen, ich wäre gerne mal dabei bei so einem Podcast, dann gibt es jetzt was ganz Neues. Am 29.11. gibt es in Köln den ersten Live-Podcast, die Gartenguru-Grünzeug-Show. 5 Gartengurus, Profis, Laien, Männer, Frauen stehen auf der Bühne in Köln, in Nippes und werden jeweils einen ganz kurzen Einblick geben in ihre Gartenwelten. Zum Beispiel die Giftpflanzen True Crime Queen Claudia Blasel aus Österreich mit ihrem tiefschwarzen Humor.
Zeilpast finde ich auch spannend. Die Beeren sind noch nicht reif. Die sind zwar tödlich, aber derart brennend scharf. Da habe ich einmal dran nur geleckt. Den finde ich, der hat was da. Man könnte zum Beispiel Hunde umbringen, indem man in das Zeilpaststöckchen wirft. Oder man könnte Grillspieße machen mit Seidelbastholz, das kann tödlich sein. Und das ist so unauffällig. Man geht fünfmal vorbei, bis einem einfällt, ach ja, der Seidelbast.
Wo man Karten bekommt, wer noch dabei ist bei der Gartenguru Grünzeugshow, erfahrt ihr alles auf gartenradio.fm. Einfach mal unter Treffen gucken.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war das Braunkehlchen. Gartenradio Ausblick.
Wie legt man einen Garten an für Menschen, die Pflanzen und Wege nicht sehen können, manche noch nicht einmal hören? Das hat sich die blinde evangelische Pfarrerin Ruth Zacharias gedacht und 1992 einen Garten angelegt für taubblinde Menschen in Radeberg bei Dresden. Und zwar so, dass sich die Besucherinnen und Besucher ganz frei und allein zurechtfinden können. Da gibt es zum Beispiel Handläufe und runde Hochbeete oder Wege mit unterschiedlichen Belägen. Ruth Zacharias ist schon vor ein paar Jahren gestorben. Beim nächsten Mal werden wir die unglaubliche Geschichte dieser Frau erfahren und die Menschen kennenlernen, die heute in ihrem Sinne den Garten erhalten und weiterentwickeln. Unter anderem die Frau, die Ruth Zacharias selbst noch zur Vorsitzenden des Fördervereins bestimmt hat, Marion Krause, die wahrscheinlich einzige blinde Kräuterpädagogin Deutschlands. Und die hat mir bei einem Rundgang erklärt, wie die Finger zu Augen werden, wenn man richtig tasten kann.
Darf ich mal Ihre Hand haben?
Ja.
Man tastet hier mit der Fingerbeere vorne.
Nicht oben die Spitze, sondern so ein bisschen hier in der Mitte.
Die besten Finger sind oft da. Zeigefinger und der Mittelfinger. Der Mittelfinger ist doppelt innerviert. Der ist vom Radialis Nerv und vom Medianus Nerv innerviert. Das heißt, man hat eigentlich mit dem Mittelfinger ein sehr gutes Taschgefühl, beziehungsweise mit dem Ringfinger. Sie müssen sich vorstellen, es krabbelt Ihnen eine Fliege auf dem Arm. Und Sie gehen mit dem Finger auf der Rücke von der Fliege, die darf nicht in die Knie gehen.